Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther. Es gibt viele Frauen, die ich bisher für mein Projekt fotografieren und kennenlernen durfte, die eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen haben. Jede Frau hat ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht, das Leben anders wahrgenommen und ist den Weg aus der Krankheit zurück in das Leben anders gegangen. Heute spreche ich mit Judith, die viele Jahre ihres Lebens in Dubai verbracht hat. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie sich 2008 dazu entschieden, Deutschland zu verlassen und woanders ein neues Leben anzufangen. Dass solch ein Neustart nicht immer leicht ist, können wir uns alle vorstellen. Judith ist Mutter von 3 Kindern. Etwa ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter ertastete sie im Oktober 2018 einen großen Knoten in ihrer rechten Brust. Die Diagnose: Brustkrebs. Sie entschied sich dazu, die Behandlung in Dubai durchführen zu lassen. Wie es ihr ergangen ist, wie sich durch die Erkrankung ihre Partnerschaft und auch sie sich selbst verändert hat und was Judith heute macht, das erzählt sie im folgenden Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Judith und herzlich willkommen hier im Podcast zu Lebe selbstvoll. Wir beide haben uns ja vor 2 Jahren schon kennengelernt, als du zu einem unserer Schön und Stark Einzelshootings bei mir im Studio warst. Zu der Zeit hast du schon seit einigen Jahren in Dubai gelebt. Wie kam es denn dazu, dass du nach Dubai gezogen bist und wie war dein Leben dort?
Hallo liebe Franziska und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir den Podcast machen kann. Ja, wie kam es dazu, dass wir nach Dubai gezogen sind? Mein Mann hat ein Angebot bekommen und ja, über E-Mail-Kontakte, über die andere Firma, wo er gearbeitet hat. Und dann kam so ein Angebot und ja, dann sind wir da hingezogen. 2008.
Und du hast aber ja auch Kinder, ne? Also hast du dann deine Kinder genommen und bist einfach ohne weiteres mit ihm, also ich finde das total krass.
Also er ist ja erstmal vorgeflogen, wie man so sagt, ne? Er ist erstmal hingeflogen, hat sich das angeschaut, hat geguckt, ob das überhaupt funktioniert mit Familie. Zu dem Zeitpunkt waren wir ja auch noch nicht verheiratet. Also es hieß ja dann damals noch, man kann nicht zusammenleben dort, ohne verheiratet zu sein. Und dann ist er erstmal vorgeflogen, hat sich das angeschaut. Und ich hatte ja damals meinen Ältesten, den hatte ich aus einer vorhergehenden Beziehung. Und der war damals 5 Jahre alt und wollte absolut nicht mit. Wollte lieber in Deutschland bleiben bei Oma und Opa. Mhm. Und ja, und dann kam er zurück und hat gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mit. Einfach ganz spontan, wir machen das. Wir hatten ja auch noch nichts in Deutschland irgendwie uns aufgebaut, Haus oder so. Wir hatten beide unsere Arbeit, eine Wohnung. Es war jetzt noch nicht so fest, dass man jetzt irgendwas ein Haus hatte oder so, wo man vielleicht dran gehangen hat. Es war ja noch nichts weiter da. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir gehen in das Abenteuer.
Wow.
Und sind dann im November 2008 sind wir dann umgezogen. Mit Koffern. Eigentlich nur mit Koffern, mit nichts weiter. Koffern und ein bisschen Spielzeug und mein 5-jähriger Sohn, der gar nicht hin wollte, aber.
Der musste.
Dann zum Schluss nicht mehr dort weg wollte.
Und das heißt, du warst zu der Zeit auch noch gar nicht so lange mit deinem Mann zusammen?
Wir waren da gerade, glaube ich, so 2 Jahre.
Also doch schon ein bisschen. Und dann habt ihr also in Anführungszeichen gezwungenermaßen geheiratet, weil das da in Dubai für dich besser wäre gewesen ist, oder?
Ja, wir sind im November dahin und im Dezember haben wir dann geheiratet, ja. Am 13. Dezember, ganz unspektakulär, mit unbekannten Menschen, die ich vielleicht gerade mal eine Woche kannte oder so, Arbeitskollegen. Wir brauchten ja 2 Trauzeugen. Das war dort Pflicht. Und dann haben wir halt irgendwen gefragt, ob die mal schnell.
Krass. Ja. Klingt nach einer sehr anderen Welt als hier.
Total anders.
Und wie war das? Wie lange hat das gedauert, bis du dich da eingelebt hast? Und wie ist das Leben in Dubai?
Es ist kann ich das gar nicht mehr so genau sagen, wie lange. Es hat ewig gedauert, bis ich überhaupt Auto da gefahren bin oder mich alleine irgendwo bewegt habe, weil ich immer Angst hatte, ich komme nicht wieder zurück. Ich finde den Weg nicht wieder zurück, weil alles ist natürlich so weit. Und ja, das war am Anfang ganz schwer für mich. Die Kultur, aufpassen, was man anzieht. Damals, als wir dorthin gekommen sind, war das ja schon noch so ein bisschen bedeckter. Also jetzt so mit kurzen Rock oder unbedeckten Schultern sollte man sich schon nicht draußen bewegen. So war das damals noch. Es ist natürlich jetzt nach so vielen Jahren schon alles wieder ganz anders und viel lockerer, aber damals war es schon noch ein bisschen schwieriger. Ich habe mich dann halt versucht, so ein bisschen, da gab es so einen deutschen Frauenkreis, da habe ich mich dann so ein bisschen dran gehangen und über die habe ich dann halt auch Freunde kennengelernt, die ich heute auch immer noch kenne. Und so bin ich dann so ein bisschen da, ich da versucht, da anzukommen. Und dann sind wir natürlich auch ab und zu nach Hause geflogen, da zu meiner Familie. Und es war jedes Mal schwierig, wieder zurückzufliegen. Aber irgendwann nach so vielen Jahren wurde es dann doch Heimat. Und man hat sich dann doch schon da so wohlgefühlt. Es war halt normal. Es war ein normales Leben wie überall auch. Kinder sind zur Schule gegangen und es war alles, waren in der deutschen Schule dort und ganz normale deutschen Unterricht. Es mit thüringischem Schulsystem, ganz witzig, weil wir kommen ja auch aus Thüringen. Das war ganz, ganz, das war echt, war ein Abenteuer und ja, jetzt bin ich wieder hier.
Sehr schön. Aber du hast auch dort in Dubai noch zwei weitere Kinder gekriegt. Und wie lief denn auch die Ehe mit deinem Mann? Ich meine, wenn ihr zwei Jahre lang in Deutschland gelebt habt, dann wird das ja auch für eure Partnerschaft ein bisschen anders gewesen sein, als plötzlich in einer neuen Welt, wo du am Anfang gar nicht so richtig du selbst sein konntest, oder?
Ja, also die Partnerschaft, er hat halt so ein bisschen das geführt alles so. Ich habe halt das Gefühl gehabt, ich bin immer so ein bisschen sein Anhängsel. So, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es ist schwierig. Ja, die Partnerschaft, eigentlich am Anfang war die Partnerschaft super. Wir hatten ja nur uns. Es hat sich dann so konzentriert auf die Familie. Wir hatten nur uns und der war mein bester Freund. Mit ihm habe ich Probleme besprochen. Unsere Partnerschaft war eigentlich am Anfang super. Dann bin ich ja schwanger geworden recht schnell mit meinem zweiten Sohn. Der ist ja dann schon 2009 im September geboren. Er hatte halt wenig Zeit. Das muss ich dazu sagen. Also er hatte wenig Zeit für die Familie. Die Zeit, die er hatte, die hat er genutzt mit uns, hat viel mit uns unternommen, aber hat halt auch Wochenenden arbeiten müssen. Es war immer 6-Tage-Woche, immer manchmal 12 Stunden, die er halt weg war. Und ich habe halt dann zu Hause gehockt, muss ich jetzt mal so sagen. Ne? Weil ich ja auch nicht gearbeitet habe. Ich habe dann das Baby gehabt, mich um das Baby gekümmert. Und ja, und dann war es natürlich auch so, dass die Zeit, die Sommerzeit zum Beispiel da sehr, sehr anstrengend ist, weil man nicht rausgehen kann, weil es so warm ist. Es sind wirklich 50 Grad draußen. Man kann sich gar nicht draußen bewegen.
Um Gottes Willen.
Es ist unerträglich. Und es dauert auch lange. Von Mai bis, würde ich sagen, September ist die schlimmste Zeit. Oktober wird es dann schon. Dann bist man halt so eingesperrt, ne? Irgendwie in der Wohnung. Man kann vielleicht mal zum Pool gehen, ein bisschen baden, aber das war's. Oder halt in die Malls fahren und einkaufen. Aber das geht ja auch nicht immer.
Ne? Naja, und vor allem mit
vor
Baby
allem
dabei,
mit Baby.
Ne?
Ist das ja. Und das habe ich ihm auch immer mal so ein bisschen so, dass er halt so oft so viel arbeiten war und hat zu wenig dann Zeit gehabt, obwohl er die Zeit mit uns, die wir dann hatten, eigentlich immer ganz gut genutzt hat.
Und dann hast du ja noch ein Kind gekriegt.
Dann kam das Mädchen noch als kleiner Nachzügler, ja.
Wann ist die Maus geboren?
2017.
Das ist ja dann, da sind ja ein paar Jahre dazwischen, ne?
Da sind ein paar Jahre dazwischen, ja. Da ist viel passiert.
Erzähl mal, vielleicht zum Schnelldurchlauf, was in den Jahren passiert ist.
Also erstmal war es, ja, es war ganz, war eigentlich ganz normales Leben. Ich hatte das Gefühl, ich bin glücklich und wir haben die Kinder zusammen und es läuft alles gut und mein Mann ist dann halt ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Der hat dann ein bisschen nicht so schöne Dinge gemacht und dann hätten wir uns fast getrennt deswegen, aber ich habe ihm dann doch noch die Chance gegeben. Dann ist es halt dazu gekommen, dass die Tochter dass mich halt nochmal schwanger geworden bin und habe dann noch die Lina gekriegt. Ich war einfach glücklich, dass nochmal ein kleines Mädchen nach so einer langen Zeit, ich dachte, wir hätten die Krise überstanden und alles wäre in Ordnung, aber ja, das war ja dann doch nicht so und dann kam ja die Krankheit. Ein Jahr später.
Wann hast du denn festgestellt, dass mit deinem Körper was nicht stimmt?
Ich habe es festgestellt 2018. Ich glaube, das war im Oktober. Es war kurz vor dem Geburtstag von meinem großen Kind. Da habe ich festgestellt unter der Dusche, dass ich einen großen Knoten unter der rechten Brustwarze habe. Im ersten Moment dachte ich so, oh Gott, ist das jetzt was Schlimmes? Aber dann dachte ich mir so, nee, es kommt bestimmt vom Stillen, weil ich hatte ja ein paar Monate vorher abgestillt und dachte ich so, okay, vielleicht ist es noch eine geschwollene Brustdrüse, Milchdrüse, irgendwas, weil es schon so groß war. Es waren ja schon 3 Zentimeter. Groß unter der Brustwarze und schon sehr stark zu fühlen. Aber ich dachte mir, das kann nichts Schlimmes sein. Habe es erstmal so ein bisschen abgetan. Ich kriege ja auch meine Periode bald. Sind sowieso mal so ein bisschen geschwollen, die Brüste, ne? Ja, und dann wurde das aber immer größer. Dann habe ich das schon, wenn ich auf dem Rücken gelegen habe, konnte ich das schon sehen unter der Brustwarze.
Krass.
Dass das ja eine richtige Wölbung war. Und dann meine Familie dann gesagt, du musst zum Arzt gehen, du musst kontrollieren lassen. Da bin ich erstmal zu meinem Frauenarzt gegangen, der erste Weg, den man so macht. Und da hat er einen Ultraschall gemacht und hat zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen, 4 von 5 Knoten sind gutartig und ich soll mir keine Gedanken machen, das wäre wie so eine Zyste, ne? Mhm. Nichts, wo ich mir irgendwie Gedanken machen müsste. Und es müsste vielleicht entfernt werden, weil es halt schon sehr groß ist. Aber ich brauche mir keine Sorgen machen. Aber er überweist mich trotzdem zur Mammografie. Mhm. Und dann bin ich zur Mammografie Anfang Dezember. Und das war schon so ein bisschen, wo ich dachte, da stimmt irgendwas nicht. Weil das hat ewig gebraucht für die Brust und nochmal und nochmal und Ultraschall. Und das hat so lange gedauert. Und irgendwann sagte sie dann, wir brauchen eine Biopsie. Dann habe ich sie halt gefragt, ist es was Schlimmes? Und hat sie nichts dazu gesagt. Sie hat gesagt, sagt mir jetzt noch nichts, bevor sie nicht die Ergebnisse hat. Und da war ich schon sehr beunruhigt, hatte ich schon ein komisches Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung sein kann.
Hat dir denn dein Körper vorher irgendwie Signale gesendet? Also hattest du, viele Frauen erzählen mir, dass sie vorher viel Stress hatten oder so. War das bei dir auch so?
Eigentlich hatte ich... Na ja, doch, ich hatte ja halt den Beziehungsstress, ne, vorher ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass mein Körper einfach gesagt hat, stopp, oder hatte viel Sorgen und Probleme halt in der Ehe. Obwohl ich dann nach der Geburt unserer Tochter dachte, okay, wir haben das jetzt überstanden, wir haben das überwunden. Und ich denke mal schon, dass es vielleicht die Psyche auch so ein bisschen dabei mitspielt, wenn man, wenn der Körper dann krank wird.
Ja, ja.
Also ansonsten hatte ich keine mehr, also so ansonsten ging mir es körperlich eigentlich gut.
Okay.
Hatte jetzt nichts.
Wann hast du die Diagnose erhalten und wie war das für dich?
Die Diagnose habe ich am 10. Dezember, werde ich auch nicht vergessen, weil ja alles so kurz vor Weihnachten war, ne? Hatte ich die Diagnose bekommen. Da ist mein Mann dann mit mir gegangen. Ich habe die Kleine bei meiner Freundin gelassen und wir sind dann zusammen ins Krankenhaus gefahren. Und das war ja das ganz unverpackt gesagt, ja, du hast jetzt da Krebs und wir müssen die ganze Brust abnehmen. Und ich so, was? Und alles natürlich auf Englisch, ne? Da kann man sich natürlich nicht so artikulieren, wie wenn man Deutsch redet. Und ich so, aber meine Brustwarze möchte ich gerne behalten. Das war so der erste komische Gedanke, den ich hatte. Okay, wenn die jetzt die Brust abnehmen, dann sollen die das alles ausräumen, aber die Brustwarze bleibt dran und dann kann man einfach irgendwie ein Implantat wieder reinschieben. Es war total komisch. Das, also unter mir ging auf jeden Fall ein Loch auf, bin reingefallen. Erster Gedanke, meine Kinder, muss ich jetzt sterben? Ich wusste ja auch noch nicht, wie weit ist es schon vorangeschritten und ist es schon in meinem Körper irgendwo verteilt? Habe ich schon Metastasen? Ich war voll fertig. Ich habe es überhaupt nicht richtig mitbekommen, was die mir alles gesagt hat.
Hast du denn vorher gegoogelt oder hast du vorher irgendwie schon, bevor du zu dem Arzt gegangen bist, hast du vorher schon mal nachgeguckt und recherchiert?
Ja, so ein bisschen schon. Ich habe dann schon mal so geguckt. Man hat sich ja vorher nie über diese Brustkrebs informiert. Und dann habe ich ja schon so mal ein bisschen geschaut, was könnte da jetzt sein, welche Arten gibt es. Und das habe ich schon vorher gemacht. Und sie sagte halt, dass er hormonabhängig wächst und dass es halt ein gutes Zeichen ist, der gut behandelbar ist. Und dass ich in 6 Monaten wieder back in life bin, das werde ich auch nicht vergessen. Und dass ich natürlich nach 6 Monaten das Leben nicht wieder normal ist, das weiß man ja in dem Moment nicht.
Nee, na klar nicht.
Man klammert sich ja da dran fest.
Ja, natürlich. Und das weiß vielleicht auch die Ärztin gar nicht, wie das Leben danach weitergeht und dass es total anders ist.
Sie konnten mir ja noch nicht sagen, wie weit es ist. Das kann man ja vorher, man muss ja erst diese PET-Scan und diese ganzen Untersuchungen machen. Und der nächste Schritt war dann zum Chirurgen. Da bin ich gleich von einem Zimmer ins nächste geschoben worden. Dann saß dann der Chirurg da. Der hat dann eine Brust aufgemalt auf sein Blatt, weißes Blatt Papier, ne? Und hat mir dann halt gezeigt, weil die Brust war voll mit Knoten. Der größte war halt unter der Brustwarze, 3 Zentimeter. Und dann waren noch 5 andere, die überall verteilt waren. Dann hat er halt die Brust durchgestrichen und hat mir gesagt, die muss weg komplett. Und das war so unsensibel. Ich war so geschockt, dass ich mich dann ausgeklinkt habe, habe gar nicht mehr richtig zugehört. Also mein Mann saß neben mir, ich habe gesagt, du musst da jetzt zuhören, ich kann das nicht mehr, ich bin raus. Ich wusste nicht mehr, was ich war, sprachlos.
Ja. Na klar, das ist wie Brett vor den Kopf.
Aber die sind wahrscheinlich so. Ja, das habe ich ja nur mittlerweile so viele Sachen schon mitgemacht, jetzt, wo ich einfach denke, Chirurgen sind so. Der ist halt pragmatisch und er sagt halt, das muss weg. Und
ja, so ein bisschen, als wäre der Körper so eine Maschine, ne? Dann tauschen wir einfach das Teil aus.
Genau, jetzt kann man das jetzt mal abschneiden und dann ist wieder alles, Und dann hatte ich auch relativ zügig die OP. Ich hatte dann auch noch den ganzen Untersuchungen zwischendurch nochmal PET-Scan und hin und her. Und da haben sie halt festgestellt, dass da nichts, dass halt noch keine Metastasen irgendwo sind. Sie konnten aber nicht ausschließen, ob der Wächterlymphknoten nicht schon befallen ist. Und das konnten sie halt nur während der Brustabnahme, wegen der Mastektomie, haben sie dann geguckt, ob der Wächterlymphknoten schon befallen ist. Das war, da habe ich vorher in die Brustwarze rundherum, haben sie mir so radioaktives Mittel gespritzt. Und dann konnte man dann auf dem CT sehen, wie das so gewandert ist. Und dann konnten sie genau, haben sie dann ein schwarzes Kreuz gemacht und am Arm, wo halt der Wächterlymphknoten ist. Und dann haben die während der OP so einen Test gemacht und dann hat sich rausgestellt, dass da schon, dass schon Krebszellen darin vorhanden sind. Und dann hieß es natürlich, haben sie die ganzen Lymphknoten rausgenommen und dann hieß es natürlich Chemotherapie. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt vor der OP auch noch nicht. Brauche ich jetzt eine Chemo oder nicht? Manchmal kann man ja auch ohne Chemo nur mit Bestrahlung das angehen, aber dann hieß es ja Chemo auf jeden Fall.
Na, manchmal ist es ja auch so, dass die Chemotherapie vorher ist, ne? Und dann wird geguckt, wie sich die Knoten verkleinern. Aber dann hast du also in die, also wurdest du da auch, hast du das Gefühl gehabt, du wurdest richtig aufgeklärt? Gab es nur diese eine Möglichkeit, Brust ab? Oder gab es da auch Alternativen?
Also sie haben mir keine Alternativen gezeigt. Und ich war einfach so in meinem Ding drin, dass ich dachte, okay, das muss jetzt weg. Ich muss da jetzt vorangehen und ich wahrscheinlich, vielleicht hätte ich nochmal, aber er sagte halt zu mir, Brust erhalten, das funktioniert nicht, weil zu viel Knoten, er kann das nicht so ausschneiden, das Gewebe, dass er sicher sein kann, dass da nicht noch irgendwo Zellen sind. Und auch mit der Brustwarze, das habe ich dann nochmal zu ihm gesagt, ich möchte meine Brustwarze behalten. Das war irgendwie so ein, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll in dem Moment. Also total banal eigentlich, aber im Gegensatz zu dem, was eigentlich vor mir lag. Aber da hat er gesagt, das funktioniert nicht. Das kann er nicht machen. Sie muss komplett runter. Oh,
gruselig. Und dann hattest du die Operation. Und wie ging es weiter?
Dann hatte ich die Operation am 18. Dezember. Das war eine Woche später, hatte ich dann schon die Operation. Und danach, also das war schon schlimm. Ich hab's. Ich bin das erste Mal aufgestanden, hatten wir ja noch diese ganzen Drainagen dann da dran und dann bin ich jetzt mal aufgestanden und bin da ins Badezimmer gewackelt und hab's mal das OP-Ding, Hemdchen da weggemacht und da war ein riesiges Pflaster drauf, also man konnte nichts sehen. Und zwar, ich kann die Gefühle jetzt nicht mehr so richtig beschreiben, die ich damals hatte. Es war so, ein Stück meines Körpers war einfach weg. Und ein Teil meines Körpers, den ich eigentlich ganz gerne mochte, weil ich habe ja die 3 Kinder bekommen und die habe ich alle 3 gestillt und die Brüste waren trotzdem noch irgendwie so ein bisschen in Form. Ich war eigentlich stolz auf meine Brüste und dann war da plötzlich ein wichtiger Teil weg. Ich hatte mich dann auch, den Abend vorher hatte ich mich dann noch davon verabschiedet. Ich bin vorm Spiegel gestanden, habe sie nochmal angeguckt und habe mich dann halt mit ein bisschen Tränen und von ihr verabschiedet. Als ja schon, ist schon die Weiblichkeit für mich, die dann plötzlich so weg war. Wie soll ich jemals mich wieder weiblich fühlen, ohne wie ich jetzt drüber denke, ist ganz anders wie damals. Also,
aber das ist ja auch ein Entwicklungsprozess.
Weil die Frau ist ja nicht nur ihre Brust. Ja, das war ein langer Prozess, so weit zu kommen, dass es einfach nicht nur die Brust die Weiblichkeit ist, sondern viel, viel mehr.
Wie hat denn dein Mann das Ganze mit dir durchlebt?
Er war eigentlich an meiner Seite. Also ich muss sagen, er hat mich da schon sehr unterstützt. Er war immer da, hat sich gekümmert um die Kinder, hat mich zu meinen Therapien gefahren, habe ich wieder abgeholt. Also ich muss schon sagen, er hat mich schon da sehr, sehr unterstützt. Ich habe aber auch gemerkt, dass ihm Dinge gefehlt haben, die ich ihm in der Zeit halt nicht geben konnte.
Körperliche Nähe und so weiter.
Die körperliche Nähe, ich konnte halt das nicht zulassen. Ich hatte ja sexuell funktioniert das ja auch nicht mehr so gut. Durch die Chemotherapien, es ist alles nicht mehr so ganz, arbeitet halt nicht mehr so ganz. Man hat auch gar nicht so Lust da drauf.
Also du hast die Chemotherapie bekommen, das heißt, du hattest dann ja wahrscheinlich auch gar keine Haare, warst bestimmt auch so ein bisschen aufgedunsen im Gesicht und so weiter, oder?
Ich habe da Bilder gemacht von mir. Ich habe zu jeder Chemo, die ich musste, habe ich immer ein Bild gemacht, bevor sie losging. Und habe das immer meiner Mama geschickt. Das war immer so ein Ding zwischen uns beiden. Mama, ich bin wieder da und es geht wieder los und dann habe ich wirklich das so verfolgen können, wie mein Körper sich verändert hat. Die ersten beiden Chemos hatte ich noch meine langen Haare, die ich ja jetzt auch wieder habe, aber da hatte ich noch meine langen Haare und bei der dritten waren sie schon ab. Und dann wurden die immer weniger und das Gesicht wurde immer runder. Ich habe ja gar nicht so viel gegessen eigentlich, aber es war irgendwie die ganzen Medikamente, was man so bekommt, das hat deinen Körper total aufdunsen lassen. Und zu Beginn hat mich das auch noch gestört, wie ich aussah, meine Haare weg und dann das Gesicht so rund und alles war so rot immer danach. Und aber zum Ende, also ich hatte ja erst 12-mal Taxol, die habe ich noch ganz gut in Anführungszeichen vertragen. Da hatte ich jede Woche eine, das war halbwegs noch okay. Aber als ich dann die letzten 4, ich weiß nicht, in Deutschland heißen die, glaube ich, EC und dort hieß es AC, da ging mir es richtig schlecht. Da war mir alles egal. Egal, wie ich aussah, ob ich Haare hatte oder keine, ob ich dick oder dünn war, es war mir alles egal. Ich habe einfach nur von Woche zu Woche mich geschleppt und habe gedacht, ich muss das jetzt durchziehen, egal. Der Rest ist egal. Hauptsache, du bringst es irgendwie hinter dich.
Ach Gott.
Ja. Wir hatten auch die Freunde da, die uns viel unterstützt haben. Ansonsten, es war ja sonst niemand da. Es war ja keine Familie irgendwie, die keine Oma, kein Opa, keine Schwester. Es war ja niemand da, der irgendwie mal helfen hätte können. Also es waren eigentlich immer nur Freunde, die Kinder von der Schule abholen. Die Jungs, für die ging ja das Leben ganz normal weiter. Die sind zur Schule gegangen, mussten abgeholt werden von der Schule. Und es war schon eine harte Zeit.
Unglaublich, oder? Wie der Körper sich von sowas wieder erholen kann?
Ja.
Wahnsinn. Und du hast ja gesagt, dein Mann, der, also du konntest körperliche Nähe und so weiter nicht so zulassen. Also das ist ja über einen längeren Zeitraum gegangen mit deinen Chemotherapien und dass du dich schlecht gefühlt hast und so weiter. Wie hat das eure Partnerschaft beeinflusst?
Wir haben uns so ein bisschen partnerschaftlich so ein bisschen voneinander entfernt. Wir haben gut funktioniert als Familie, als Eltern für die Kinder, aber so das Zwischenmenschliche und das Reden miteinander. Ich habe ja auch dann viel geschlafen, hatte auch keine Lust, abends nochmal mich mit zu ihm zu setzen, weil ich einfach nicht konnte. Und wir haben uns da schon partnerschaftlich schon auseinandergelebt. Und ich habe auch gemerkt, dass ihm das fehlt und dass er das halt braucht. Ich konnte es ihm aber nicht geben in dem Moment. Und er hat es auch, ja, er hat es dann später, dann als dann rauskam, was alles so noch dann passiert ist, hat er auch nicht verstanden, dass ich nicht konnte. Und dann hat er mir vorgeworfen, dass es ging ja immer nur um deinen Krebs. Ja, natürlich ging es darum. Es war ja auch in dem Moment, in dieser Zeit, auch das, worum sich meine Welt gedreht hat einfach. Es war so. Er hat das aber dann immer so, es ging immer nur um dich. Und mich hat sich keiner gekümmert sozusagen. Und das war schon, es war eigentlich der Todesstoß, wenn man so sagen kann, unserer Ehe.
Ja. Hat dein Mann denn auch irgendwie psychologische Unterstützung gehabt? Das hört sich nämlich gar nicht so an, als hätte er irgendwie Hilfe gehabt.
Nein. Hat er nicht gehabt. Nee, er wollte das, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt in Anspruch genommen hätte.
Na, ich glaube, es ist aber tatsächlich auch wirklich schwer für Angehörige, weil wenn er vorher gewöhnt war, dass du seine beste Freundin bist und ihr alles irgendwie zusammen macht und natürlich du ja auch zu Hause warst mit den Kindern und dich um alles gekümmert hast, ist ja für ihn hat sich das Leben ja auch total doll verändert. Und dann kann ich es auch so ein Stückchen weit verstehen, dass er sagt, es hat sich alles nur um dich gedreht.
Ja.
Also für mich hört sich das an, als hätte er vielleicht tatsächlich auch irgendwie ein bisschen Hilfe gebraucht, weil für ihn ist das ja auch ein krasser Verlust, ne? Wenn sich die Partnerin so verändert. Also nichtsdestotrotz ist es natürlich furchtbar, dass er da nicht einfach mal zurückgesteckt hat und dich unterstützt hat, statt da andere Wege zu finden und dich noch mehr zu verletzen.
Er hätte ja auch mit mir darüber vorher reden. Ich habe beziehungsweise gesagt, wieso hast du mir das nicht einfach mal gesagt?
Ja, warum hat er es nicht gesagt?
Er hat es nie gesagt. Wir haben ja dann doch mal ab und zu mal geredet oder ich habe gesagt, was ist los mit dir und so. Sag mir es doch, geht's dir nicht gut? Und ist alles in Ordnung, hat er dann immer gesagt. Es geht schon, so. Und dann hätte er mir einfach nur kommunizieren müssen, dass er sich gerade zurückgesetzt fühlt oder irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, weil ich war so in meinem Tunnel drinne, dass wir einfach nur funktionieren und die
und Therapien überleben, ne?
Überleben, die Kinder müssen versorgt sein, ja, das war so, er hätte es einfach nur mal sagen müssen. Anstatt dann andere Wege zu finden.
Absolut. Ich glaube, das ist auch bei vielen Männern so, dass die einfach nicht darüber so sprechen können und dadurch auch gar nicht wissen, wie das helfen kann, wenn man darüber redet, ja?
Genau, das stimmt.
Lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir waren ja eben noch dabei, du hast die Chemotherapie bekommen und dir ging es echt schlecht. Wie ging das weiter? Die Brust war abgenommen. Du musstest also jetzt den Verlust deiner Brust irgendwie überwinden und gleichzeitig die Chemotherapie überleben und das ganze Familienleben irgendwie am Laufen halten. Wie ging das weiter? Damit war ja deine Behandlung noch nicht abgeschlossen.
Genau, ich hatte dann noch, ich habe dann parallel zu den Chemos, habe ich ja noch Antikörpertherapie gekriegt, 18 Stück. Die wurde dann ausgesetzt, solange ich diese Starke bekommen hatte, die vier Starken bekommen hatte, da haben sie diese Antikörpertherapie ausgesetzt, weil es sonst zu viel ist für den Körper. Und dann hatte ich noch im September, im August, September hatte ich noch 25 Bestrahlungen. Mhm. Das war okay. Also gut, die letzten 3, 4, die waren schon ziemlich hart, weil die Haut war dann schon total kaputt und aufgeplatzt, aber das war okay.
Also tut so eine Bestrahlung weh? Das wollte ich sowieso die ganze Zeit schon fragen. Ist das wie Sonnenbrand oder wie muss man sich das vorstellen?
Danach ist es wie Sonnenbrand. Also ich habe die ersten 20, muss ich ehrlich sagen, das habe ich gar nicht als so schlimm empfunden. Mhm. Es war halt immer alles danach. Ich habe das dann schön eingecremt, ich habe dann noch Cremes bekommen da vom Krankenhaus und es war halt alles immer feuerrot. Aber die letzten, ich weiß nicht mehr genau, 3, 4, dann hat es auch schon mir ein bisschen gezwickt so, ne? Danach, obwohl ich gar nicht mehr so viel Gefühl eigentlich habe, durch den Brustamputation ist irgendwie dieses Gefühl da weg. Da sind wahrscheinlich alle Nerven durchtrennt und aber es war dann schon unangenehm. Ich war froh, als ich die letzte dann hatte und die Haut endlich wieder sich ein bisschen erholen konnte. Und dann hatte ich danach, ein paar Monate später, ging mir dann so durch den Kopf, eigentlich könnte man jetzt vielleicht anfangen, den Aufbau zu machen. Der Brust.
Also das hattest du die ganze Zeit im Hinterkopf, dass du das gerne...
Das hatte ich im Hinterkopf, dass ich das auf jeden Fall noch machen lasse. Ich wollte es erst parallel machen, dass die Brust abgenommen wird und dann gleichzeitig der Expander reinkommt. Aber davon haben sie mir abgeraten, da ich ja noch Bestrahlung kriege und das wohl mit dem Expander und der Bestrahlung dann nicht so, da kann es zu Komplikationen kommen. Dann habe ich das erstmal nach hinten geschoben, sage ich, okay, dann mache ich das dann nach den ganzen Therapien und dann habe ich mich halt im November oder so, habe ich dann nach einem Chirurgen gesucht, der eben diesen Brustaufbau macht und hatte dann den Vorschlag, das mit dem Expander zu machen. Im Nachhinein war es keine gute Entscheidung, aber in dem Moment hat sich das für mich gut angehört, da wird es halt dann noch, er wird erst aus dem Bauch Fett eingespritzt an der Narbe. Und dann ein paar Wochen später wird dann der Expander unter die Brustmuskulatur geschoben und wird dann alle, ich kann es nicht mehr genau sagen, ein paar Wochen immer aufgespritzt mit Kochsalzlösung. Das ist nicht viel, das sind vielleicht 20 oder 30 Milliliter, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber jedes Mal danach war es der Horror. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Es war so schmerzhaft. Es war immer so, als würde so ein Stein auf meiner Brust liegen und ich konnte nicht atmen. Es war wirklich schlimm. Ja, und dann kam ja Corona und dann hat sich das mit dem Aufbau ein bisschen nach hinten verschoben. Dann hatte ich weniger Termine und letztendlich die Größe hatte ich dann, glaube ich, ein knappes Jahr später erst erreicht.
Hat sich das gut angefühlt, dass du dann zwei Brüste wieder hattest, zumindest nach außen hin?
Also es war schon, also jede Wölbung habe ich zwar mit Schmerzen, aber ich habe sie gefeiert. Ich habe mich gefreut, dass es immer mehr und größer wurde. Aber was ich halt gesehen habe, ist, dass die Haut so extrem gespannt war und so glänzend. Es war ganz, dann habe ich halt immer wieder gefragt, ist das in Ordnung mit der Haut? Ich habe das Gefühl, die ist sehr unter Spannung und hat immer gesagt, kein Problem. Das kriegt man alles hin, das wird. Ja, und dann hatte ich dann, ich glaube, das war dann im Oktober, hatte ich dann meine, ja, 2020 war Anfang, ja, das mit dem Corona ging ja da los, 2020, ne? Und dann im Oktober hatte ich dann die letzte OP zum Wechsel, also wo dann das Implantat reinkam und der Expander wieder raus. Und danach war ich total happy. Bin aufgewacht, habe gedacht, ja, dann so gelegen, habe meine Brust gesehen, dachte so, yes, jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du alles hinter dich gebracht und war also wirklich so voller Glücksgefühl und dachte, ja, jetzt geht's nochmal wieder von vorne los. Jetzt kannst du wieder durchstarten. Und
jetzt bist du zurück im Leben.
Jetzt bin ich wieder zurück im Leben, genau. Aber das Gefühl hat leider nicht so lange angehalten, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dann losging. Es waren, glaube ich, dann eine Woche später habe ich plötzlich Fieber gekriegt. Erst war es mit den Schmerzen, die Schmerzen waren schlimm, aber erträglich mit Schmerzmitteln und so. Und dann hatte ich plötzlich Fieber bekommen. War schon 39 Fieber, es war sehr hoch mit einem Schlag und mir fühlte mich ganz schlecht und die Brust wurde plötzlich rot. Es wurde alles vorher rot und ging rüber schon zur linken Brust. Also ja, und dann bin ich dann sofort zum Arzt natürlich und der hat dann erstmal versucht mit Antibiotika das irgendwie hinzubekommen und dann ist dann auf einmal war eine kleine Stelle, wo es angefangen hat zu nässen.
Wie ist die Haut geplatzt oder wie?
Dann ist so, sozusagen die Haut geplatzt.
Oh.
Da ist so ein ganz, aber wirklich, es war wirklich nur eine minimale kleine Stelle, wo plötzlich Wundflüssigkeit rauslief und er mir noch gesagt hat, das ist kein Problem und das kriegt man hin und hat es dann halt versorgt. Ich musste dann ständig hin, jeden Tag zum Verbandswechsel und habe dann parallel noch Antibiotika bekommen. Aber die Entzündung ging nicht weg und musste dann auch stationär aufgenommen werden, habe dann Antibiotika über die Vene gekriegt, weil es nicht geholfen hat mit den Tabletten und die Narbe ging halt immer weiter auf. Also davon habe ich auch Bilder gemacht, die kann ich mir gar nicht mehr angucken. Also ich frage mich heute, wie ich mit so einer offenen Wunde an meinem Körper überhaupt leben konnte und den Alltag trotzdem weitergemacht habe mit meinen Kindern. Also ich weiß manchmal nicht, wie man das schafft im Nachhinein, so wenn man dann drüber nachdenkt. Also es hatte dann wirklich, das ist aufgeplatzt, das Implantat hat man gesehen.
Aber das Implantat war doch unter dem Brustmuskel. Wie?
Man konnte es sehen, es hat rausgeguckt. Also nicht rausgeguckt, aber wenn man halt direkt vom Spiegel und dann genau rein, konnte man das Implantat sehen. Und dann hat er es halt versucht, im letzten nochmal zusammenzunähen. Er hat es dann nochmal örtlich betäubt und hat es dann mit riesigen Stichen, also hinterher
Willen.
Oh Gott, Judith, warum hast du das alles überhaupt gemacht?
Oh, das klingt
so. Aber ich habe mich so festgeklammert. Es hat so viel Zeit gekostet und es war so schmerzhaft gewesen, der Weg bis dahin. Ich dachte, du kannst jetzt nicht aufgeben, du probierst es jetzt einfach nochmal. Und dann hat er das zugenäht und so wie er es genäht hat, ich glaube, 2 Tage später rissen die Nähte durchs Fleisch und dann.
Ach Gott, du Ärmste.
Bin ich dann zu einem anderen Arzt gegangen, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat zu mir gesagt, um Gottes Willen, lass es rausmachen, das hat keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Deine Haut ist viel zu strapaziert durch Bestrahlung, du kannst das nicht, das geht nicht, auf keinen Fall. Du musst es rausmachen lassen, das war natürlich meine Welt, das mal zusammengebrochen. Ich habe gedacht, okay, dann lass ich es halt rausmachen und dann war es das eben. Dann bin ich wieder zurück zu dem Chirurgen, der das gemacht hat. Da habe ich gesagt, ich will. Und dann sagte er zu mir, wir machen einfach ein kleineres rein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, wir machen kein kleineres rein, wir machen das jetzt raus. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann gehe ich halt woanders und lass es von einem anderen Chirurgen machen. Und er hat es dann rausgemacht. Und dann bin ich aufgewacht und da lag da mein Implantat neben mir auf dem Nachtschränkchen. Und dann habe ich so gedacht, okay, super, ganz toll.
Oh Gott, was ist denn das für ein Arzt?
Das war eigentlich ein sehr guter Arzt. Der hat super, Bewertungen gehabt und sowas.
Na, da Glück gehabt wahrscheinlich bisher.
Auch auf Brust spezialisiert und alles. Aber wahrscheinlich hat er noch nie, habe ich auch so zu mir dann gesagt, ich war wahrscheinlich ein Sonderfall mit meiner Haut, dass die halt das nicht, die nicht strapazierfähig genug war, das auszuhalten. Und dann hat auch die Narbe danach nicht geheilt. Also es hat lange noch, ich glaube, 4 Monate oder, wenn ich mich richtig erinnere, hat es noch gedauert, bis das wirklich abgeheilt war. Weil dann war, wie so ein Loch war da noch drin. Es hat von außen was verheilt. Und irgendwann ist es dann wieder aufgegangen nochmal. Und dann kam ganz viel Wundflüssigkeit raus. Und dann bin ich schon zu einem anderen Chirurgen gegangen. Ich habe dann den Arzt gewechselt und der hat halt dann reingestochen und hat halt geschaut, wie weit ist das Loch. Und dann war das wirklich noch 8 Zentimeter tief. Nicht verheilt. Und dann musste ich halt jeden Tag hin ausstopfen mit Tamponagen, bis es von innen nach außen dann wirklich verheilt war.
Oh, da wird mir ganz anders, wenn ich das so höre, was du erzählst.
Es war schon, also wenn ich jetzt so drüber rede, dann kommt das alles wieder so ein bisschen hoch, wo ich denke, oh mein Gott, was war das für eine harte Zeit.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Aber da kannst du mal sehen, wie fixiert wir Frauen auf unsere Brüste sind, oder? Das, was wir bereit sind, oder was du in dem Fall ja bereit warst.
Was ich bereit war,
Wahnsinn.
Genau. Jetzt im Nachhinein, also zum jetzigen Zeitpunkt bin ich total okay mit meinem Körper.
Ja.
Also ich würde es nicht nochmal machen.
Ja. Du hast ja jetzt einfach deine Narbe und es ist jetzt so, wie es ist.
Genau, ich bin froh, dass ich für das, dass ich noch da sein kann. Ich freue mich an den kleinen Dingen. Ich freue mich an meinen Kindern. Ich bin froh, dass wir alle zusammen sein können, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Ich habe so viele Schmerzen gehabt. Und deswegen ist für mich das total, ich bin total okay mit meinem Körper. Es war ein langer Prozess, bis ich soweit war. Aber ja, du hast mir auch geholfen dabei. Deinen Bildern.
Das freut mich.
Ja, das war echt ein toller Tag und es war wunderschön. Und danach war es wie so ein Wake-up-Call. Judith, jetzt geht das Leben wieder los und du bist trotzdem noch schön und stark.
Ja. Ja.
Ja.
Das war auch so schön, dass du ja deinen Sohn mit dabei hattest zu unserem Fotoshooting.
Ja, das war echt toll.
Lass uns mal nochmal darüber sprechen, was du im Studio so erzählt hast über deine Ehe und deinen Mann, wenn du magst.
Ja.
Du hast erzählt, dass dein Mann sich ja dann anderweitig sexuell ausgelebt hat.
Ja.
Weil du da das nicht konntest, was jede Frau verstehen wird. Und ich glaube, auch ganz viele Männer werden das verstehen. Du hast jedenfalls im Studio erzählt, dass du das Gefühl hast, dass du die Einzige bist, der sowas passiert ist. Und ich kenne ganz viele Frauen, denen sowas passiert ist. Dadurch, dass ich ja im Studio halt ja speziell Frauen, die an Krebs erkrankt sind, fotografiere. Und da höre ich natürlich ganz viele Sachen. Und vielleicht magst du das nochmal erzählen, wie das gekommen ist, dass du im Endeffekt deine Koffer gepackt hast und mit deinen Kindern und deinen Tieren wieder nach Deutschland gezogen bist.
Okay, da muss ich jetzt erstmal, von wann fange ich da jetzt eigentlich an? Das muss ich erstmal kurz überlegen. Also, als ich den Brustaufbau gemacht hatte, und in dieser Zeit habe ich das herausgefunden, dass da schon wieder auf verschiedenen Wegen halt unterwegs war. Und dann habe ich so gedacht, jetzt gerade habe ich so eine schwierige Zeit und er hat nichts anderes im Kopf als, ja, wie soll ich das jetzt erklären, Franziska, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Mhm. Er hat halt irgendwie ein anderes Ventil gesucht für sich selbst, wahrscheinlich in dem Moment. Und ich habe das halt rausbekommen, als ich wirklich mit meiner offenen Narbe da rumgelegen habe und konnte mich nicht bewegen. Und dann während der Therapie ist er mir schon fremd gegangen. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Alles kam dann so raus in dieser Zeit, als ich den Brustaufbau versucht habe zu machen und die OP hat und alles ist schief gelaufen. Und dann war für mich so klar, okay, eigentlich war die Krankheit ja schon die hat mir Kraft gegeben, eigentlich zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich ohne die Krankheit die Kraft gehabt hätte, mich von ihm zu trennen. Das klingt jetzt wahrscheinlich ganz komisch, aber irgendwie hat die mir gezeigt, Judith, du hast nur ein Leben und du sollst auch glücklich sein. Und deswegen war für mich eigentlich so, ich habe mich dann entschieden, dass ich gehe. Das kam dann so, das war irgendwie so ein Gefühl, was ich plötzlich hatte. Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Du kannst so nicht leben, du willst so nicht leben. Die Kinder sind nicht glücklich, wenn ich nicht glücklich bin. Die sehen aber natürlich auch super viel mitbekommen, Streit. Man kann das ja nicht immer alles irgendwie verstecken. Oder wenn die Kinder im Bett sind, diskutieren. Das passiert ja auch zwischendurch. Und dann habe ich für mich gesagt, ich gehe. Und dann habe ich halt noch ein bisschen abgewartet, weil ja, ich musste ja so ein bisschen darüber nachdenken, weil ja mein großes Kind war ja gerade mitten in Abitur. Er war ja gerade 11. Klasse und war so mittendrin in seinem Ganzen. Da kann man den ja auch nicht einfach so rausreißen. Da habe ich so gesagt, okay, du machst dein Abitur noch fertig. Wir ziehen das jetzt noch durch hier. Und danach gehen wir. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Es hat noch ein bisschen gedauert. Das ist ja auch ein Prozess, den man durchmacht. Man kann ja nicht einfach nach 14 Jahren sagen, ich hau jetzt hier ab und lass alles zurück und gehe. Das war nicht so. Ich habe wirklich so einen Prozess gebraucht. Die Entscheidung stand klar, war für mich klar, aber ich brauchte noch so ein bisschen diesen Weg dahin. Und ich habe halt auch gemerkt, unsere Ehe ist das geht nicht mehr.
Naja, ganz klar, ne? Er hat dich ja auch im Stich gelassen, als du ihn am meisten gebraucht hast und dich auch irgendwie so ein Stück verraten, ja. Oder euch beide als Paar.
Hat er wirklich schlimme Sachen gemacht, wo man gar nicht mehr, da kann man gar nicht mehr drüber nachdenken. Es waren Dinge dabei, das ist fernab von, wie sagt man, gut und böse, die dann so rauskamen, wo ich so dachte, wow. Also ich habe mich total getäuscht in meinem Mann, glaube ich. Ich habe jemanden geheiratet, den es gar nicht gibt. Das habe ich ihm auch gesagt. So wie er sich jetzt hier benimmt, den Mann habe ich nicht geheiratet. Also für mich war das, wirklich die Krankheit hat mir die Kraft gegeben, zu gehen.
Hattet ihr denn, oder also du hast ja gerade gesagt, du hast nach und nach da so die ganzen Sachen erfahren. Wann war das dann vorher auch schon, bevor du die Krankheit hattest?
Ja, Bevor okay. meine Tochter geboren ist, hatten wir schon eine schwere Krise, wo er dann auch schon über einen Zeitraum von 2 Jahren eine Geliebte hatte, eine Affäre hatte über 2 Jahre, ist auch mit der Frau in Urlaub gefahren und sowas alles. Währenddessen ich mit den Kindern in Deutschland war, die Oma besuchen. Man hat, war mit ihr im Urlaub, hat mir gesagt, er muss arbeitstechnisch, ist er unterwegs und ist schwer erreichbar. Und wir konnten ihn dann, die Kinder konnten ihn dann eine Woche lang nicht sehen. Also wir haben ja dann immer gezoomt oder zu dem Zeitpunkt gab es ja Skype, hat ja dann noch funktioniert in Dubai, da haben wir geskypt und so. Und dann konnte halt eine Woche lang die Kinder nicht sehen, weil er beruflich halt so eingespannt war. Dabei war er im Urlaub. Das sind halt, das war halt schon so, da hätte ich eigentlich schon gehen müssen. Normalerweise hätte mein der Verstand hätte schon sagen müssen, du musst.
Na, hast du das aber damals gewusst? Das hast du doch dann noch gar nicht gewusst, oder?
Nein, das habe ich erst viel, viel später rausbekommen.
Und was hat er dazu gesagt? Also was, als du ihn damit konfrontiert hast?
Er hat eigentlich das erstmal abgestritten. Obwohl ich, wie sagt man dann, ja, auf dem Telefon halt die Nachrichten sehen konnte. Es war nicht mehr das Telefon, was er genutzt hatte zu dem Zeitpunkt, sondern was er damals hatte, was ich einfach angemacht hatte, um zu schauen, sind da noch Bilder drauf von den Kindern und von uns, ja. Und dann habe ich das halt eingeschaltet und da waren plötzlich andere Bilder drauf und dann dachte ich, was ist das jetzt? Und dann konnte ich die, habe ich halt auch SMSen gelesen und ich habe gesagt, ich habe es doch hier schwarz auf weiß, also ich kann es doch lesen, was da gewesen ist. Du bist da hingeflogen mit ihr und er hat es immer lange, lange Zeit immer noch gesagt, es wäre nur eine Freundin und da wäre nichts gelaufen. Aber ja, was soll ich sagen? Es war schon.
Ich merke gerade gar nichts. Ja.
Du bist plötzlich so still, Franziska.
Ich bin total schockiert.
Ich lache ja jetzt auch oft darüber, wenn ich rede ja mit meinen Freunden noch davon, ne? Meine Freundin in Dubai immer noch, meine allerbeste, die mit mir auch die Chemos mitgemacht hat und so, ne? Wenn wir jetzt darüber reden, wir lachen manchmal darüber, aber zu dem Zeitpunkt ist meine Welt echt zusammengebrochen. Das war ganz, 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 ganz
schlimm. Natürlich.
Und auch, dass ich dann im Nachhinein noch erfahren habe, dass die auch bei mir zu Hause war. Dass der wirklich die mit nach Hause genommen hat, als wir in Deutschland waren. Das war für mich so, das ist mein Tempel gewesen. Mein Zuhause. Mhm. Die hat in meinem Bett gelegen und hat an meinem Tisch gesessen. Das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Mhm. Das habe ich aber, dass die bei mir zu Hause war, das habe ich erst nach der Krebsdiagnose, wo er plötzlich meinte, er muss jetzt doch mal ehrlich sein, hat er mir dann irgendwie von damals erzählt und hatte mir gesagt, dass die auch bei uns zu Hause war. Obwohl das gar nicht mehr Thema war, diese Affäre. Das war eigentlich schon abgehakt. Aber er hat dann irgendwie, wir hatten dann so ein bisschen gesprochen und er hat dann irgendwie gesagt, er möchte jetzt mal ehrlich sein und erzählen, was damals noch war. Und hat er mir halt dann ganz offen gesagt, dass die halt auch jedes Mal bei uns gewohnt hat, wenn ich nicht da war. Und das war auch nochmal so ein Punkt.
Ist ja schön, dass er da sein Gewissen erleichtert hat, ja.
Ja, und dann das war auch mal so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, das geht, das ist einfach, dann geht auch immer, das muss man ja auch sagen, es geht ja immer ein Stück Liebe weg.
Natürlich. Das ist jedes Mal ein neuer Verrat irgendwie, ne?
Jedes Mal ein neuer Verrat, jedes Mal ein Stückchen Liebe ist weg. Und dann war die Liebe irgendwann ganz weg. Also,
ja, klar.
Das ist wirklich vorbei.
Wow. Und als du gesagt hast, du ziehst aus, und was hat er da gesagt? Hat er gesagt, okay? Oder was hat er gesagt?
Er hat eigentlich gesagt, okay. Wie du es gerade gesagt hast. Ja, okay, dann geh. Und dann, klar, es hat ihn schon beschäftigt, er war schon fertig, weil ich habe ja auch Vorbereitungen so ein bisschen treffen müssen, ne? Ich habe ja man braucht ja also mindestens so 6 Monate Vorlauf, weil man ja dann, ich habe ja meine 2 Hunde noch mitgenommen, die Heidi und die Frieda, die sollten ja auch mit, die gehörten ja auch zur Familie. Und die müssen natürlich auch dementsprechend Impfungen haben und alles, dass die auch einreisen dürfen in Deutschland. Und dann habe ich ja so eine Firma genommen, um für den Transport der Hunde, ich wollte es erst selber machen, aber das kann man nicht. Das sind so viele Papiere, die man braucht. Und dann, hat es halt dahin gearbeitet, ne, zu diesem Tag, an dem wir dann geflogen sind. Und ist heute der 4. Juli?
Ja.
Dann bin ich heute ein Jahr da.
Krass. Wow.
Ja, heute vor einem Jahr jetzt.
Und heute nehmen wir die Podcast-Folge auf.
Oh, sehr gut.
Wie schön, dass du wieder da bist.
Dankeschön. Ja, und dann hat es halt so ein bisschen, ich habe dann auch noch ein paar Möbel, habe ich keine mitgenommen, aber so Spielsachen. Ich habe halt zu den Kindern gesagt, nehmt mit, woran euer Herz hängt. Es darf nicht so ganz groß sein, aber Barbies und Lego und das, was ihr halt sehr lieb habt, das könnt ihr alles mir hier auf den Haufen legen und das nehmen wir mit. Und dann habe ich so eine Firma noch gehabt, die hat mir dann die Kisten gepackt. so eine Umzugsfirma und hat dann so, ich glaube, ich hatte so 10, 12 Kisten. Die habe ich dann schon losgeschickt im Mai, April, Mai so ungefähr. Und die kamen dann hier in Deutschland an im September.
Das war so, so weit weg ist Dubai auch nicht, oder?
Nee, aber das Problem war, dass ich halt, ich hatte so einen Sammelcontainer, da wird halt gesammelt, ne? Da kommen halt von 5 anderen noch die Sachen rein und da wird halt so lange bleibt der stehen, bis der halt voll ist. Und dann hat das halt ein bisschen länger gedauert. Mm.
Wie haben denn die Kinder das alles verkraftet? Also wann hast du denn den Kindern gesagt, so wir ziehen jetzt ohne Papa wieder zurück nach Deutschland? Oder beziehungsweise deine Tochter und dein Sohn sind ja wahrscheinlich beide in Dubai geboren worden, oder?
Ja, die sind beide dort geboren, ja.
Das heißt, Deutschland ist für die ja gar nicht zu Hause gewesen.
Die kannten nichts anderes. Mm. Also ich habe das relativ zeitig kommuniziert, dass es Zeit wird und dass wir gehen und dass Mama gerne gehen möchte. Natürlich der Luis, der war da zu dem Zeitpunkt, ja, 12, kurz vor 13. Es ist halt, das war ein sehr, sehr schweres Alter. Das für den ist es sehr schwer und es ist immer noch. Er hat immer noch zu kämpfen. Er sagt auch immer noch, vielleicht gehe ich ja doch wieder zurück. Wohne ich dann beim Papa und Mama wohnt halt in Deutschland, ne? Ich sag halt auch zu ihm, wenn das dein Wunsch ist und du glaubst, du bist dann glücklicher, dann mach es. Aber ich will ihn auch nicht zu irgendwas zwingen. Er ist ja jetzt auch schon, wird jetzt schon 14. Er kann ja schon irgendwie so ein bisschen selber entscheiden, was er gerne möchte. Und ich habe gesagt, wenn du halt gerne gehen möchtest, dann geh. Aber er kann sich, jetzt ist es natürlich auch schon so ein bisschen so, dass er auch schon Freunde hier in Deutschland hat. Dass natürlich auch Oma, Opa hier sind, die Familie hier ist, dass es auch eigentlich schön ist. Er ist immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil er auch noch die Freunde, auch noch Kontakt zu den Kindern in Dubai hat, auch schon zweimal jetzt dort war und hat die dort besucht. Er ist dann das erste Mal alleine geflogen, das fand ich ganz schön, dass er das schon so macht. Und hat da die Freunde besucht und den Papa. Ja, es war sehr, sehr schwer. Also es ist schon besser geworden, aber wir kämpfen immer noch ab und zu. Und für die Lina war es eigentlich am Anfang alles wie so ein Abenteuer. Die hat das gut weggesteckt. Hier ist Oma und Opa und dann kann ich die besuchen und dann kann ich zu meiner Cousine und dann kann ich hier hin und da hin, die Tante ist da und so. Jetzt, wo so ein bisschen Zeit vergangen ist, vermisst sie ihren Papa schon sehr. Also wir hatten jetzt schon ein paar Probleme, wo wir auch psychologische Betreuung brauchten oder immer noch brauchen, sind immer noch in Behandlung, einfach um ihr so ein bisschen dabei zu helfen, weil sie kommuniziert das auch ganz gut und sagt auch zu mir, Mama, die Traurigkeit ist da. Oh. Ich bin so traurig.
Und dann, die Maus ist da erst 5 Jahre alt, oder?
Ja, die ist 5 Jahre alt. Ich war total erschrocken, nicht, aber so überrascht über diese Art, wie sie das sagt. Sie hat das wirklich so kommuniziert. Die Traurigkeit ist da, ich fühle mich nicht gut. Und ja, und jetzt sind wir halt in psychologischer Behandlung und also es geht ihr besser. Also sie ist fröhlich wieder. Es waren wirklich Zeiten dabei, da hat sie keine Lust gehabt, rauszugehen. Ich konnte sagen, was ich wollte. Sie wollte gar nichts machen. Sie wollte einfach nur da sitzen und nichts machen. Es war wirklich schlimm. Aber wir haben dann auch, ich habe halt immer wieder ermöglicht, mit dem Papa auch zu zoomen. Also wenn sie wollte, hat sie immer mit ihm reden können und es reicht ihr aber nicht. Sie möchte gerne, dass der Papa hier ist und ja, wir arbeiten dran.
Kommt er seine Kinder dann besuchen?
Der war jetzt schon einige Male da. Er kommt jetzt wieder nächsten Monat, ja.
Wie ist das für dich?
Wie ist das für mich? Eigentlich freue ich mich, weil ich ein bisschen kinderfrei habe dann. Darf ich das hier überhaupt sagen?
Das darfst du sagen. Und das wird jede Frau verstehen, die Kinder hat.
Also er schläft ja dann bei seinen Eltern. Ne? Die wohnen ja auch nicht weit weg von hier, von meinem Ort. Und er schläft dann bei seinen Eltern und nimmt auch die Kinder dann damit hin. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen, da freue ich mich eigentlich drauf, muss ich sagen. Also wir reden ganz normal miteinander, wir streiten jetzt nicht, wir kommunizieren über die Kinder, das ist eigentlich alles ganz normal.
Ja, es ist wahrscheinlich auch alles gesagt, ne, zwischen euch beiden.
Es gibt halt nichts mehr zu sagen, genau. Und wir unternehmen auch was mit denen zusammen als Familie, das haben wir das letzte Mal auch gemacht, das ist total okay. Wir reden halt so, ja, wie Freunde miteinander. Man ist ja immer verbunden, das ist halt so. Man ist halt immer verbunden miteinander.
Ja klar, ihr Kinder.
Bis die Kinder vielleicht dann so selbstständig sind, ihren eigenen Weg gehen, dann ist es nicht mehr so. Aber jetzt ist es halt so, dass man wirklich, ja.
Ja, es bringt ja auch gar nichts, wenn du jetzt die ganze Zeit ihm immer wieder Vorwürfe machst. Ich meine, du musst das ja selber auch loslassen, damit du wieder glücklich leben kannst. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du das vergisst, was er alles gemacht hat. Aber wenn du ihm verzeihst, dann erleichterst du dich ja selber.
Genau, das ist das Gefühl, was ich habe. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Und es hat lange gedauert, also viele Jahre, bis man so weit ist, weil ich dachte, wir werden alt zusammen.
Ja. Na natürlich, du hast ihn geheiratet.
Ich habe ihn geheiratet, er war mein Mann meines Lebens, wie man das immer so schön sagt, dachte ich zumindest. Und dann hatte ich das Gefühl, ich habe jemanden total anderen geheiratet, den es gar nicht gibt, so, weil er hat wirklich viele Sachen gemacht.
Ja. Wie ist dann für dich jetzt das Leben? Dein Leben hat sich ja total verändert, aber wie kommst du denn selber damit klar, dass du jetzt hier in Deutschland lebst?
Also am Anfang war es schon sehr, sehr schwer. Also ich habe wirklich gegen alles Mögliche hier gekämpft. Ich bin nicht klargekommen mit dem Ganzen. Irgendwie war der Anfang einfach, ich bin ja bei meinen Eltern angekommen, wir hatten da zwei Zimmer, wir haben alle in diesen zwei Zimmern gewohnt, die Hunde waren irgendwo noch dazwischen und es war wirklich schlimm am Anfang. Also es war nicht schlimm, aber es war schwer. Die Hunde waren dann bei meinen Eltern im Garten und wir waren oben bei meinen Eltern in der Dachgeschosswohnung mit zwei Zimmern, die ganzen Koffern, und es war sehr, sehr beengt. Und dann hieß es halt für mich, ja, ich muss jetzt erstmal los und muss eine Wohnung suchen. Eigentlich habe ich am Anfang die ganze Zeit nur funktioniert und habe von einem zum anderen da anmelden, hier anmelden, Kinder in die Schule, im Kindergarten eine Wohnung finden. Dann habe ich viele Absagen bekommen wegen der Hunde. Ist ja klar, viele Vermieter möchten natürlich keine Hunde in der Wohnung. Jetzt habe ich dann, die Wohnungsbaugesellschaft hier hat dann gesagt, okay, für uns ist kein Problem, es ist jetzt keine riesige Wohnung, es sind 60 Quadratmeter. Also ich habe mich voll verkleinert zu Dubai, so hatten wir ein riesiges Haus und so. Und hier hast du halt nur die Wohnung, aber es ist meins und eigentlich bin ich ganz froh. Ja, ich vermisse Dubai schon ab und zu, und es ist schon so, dass ich manchmal drüber nachdenke. Ich fahre die Straßen manchmal lang, das ist ganz komisch, aber meine Freundin sagt das auch, das geht ja genauso, dass man halt so in Gedanken die Straßen fährt und am Strand so sich überlegt, wie war das da? Es sind schon so oft nochmal so ein paar Sehnsüchte, die ich habe, weil es ja schon 14 Jahre Heimat war, aber...
Das bleibt bestimmt auch so. Ich selber habe ja 10 Jahre in Würzburg gelebt, bevor ich wieder nach Brandenburg gegangen bin. Und ich habe ja auch ein Kind in Würzburg bekommen. Und ich hab immer noch von Zeit zu Zeit das Gefühl, ich muss da jetzt mal wieder hin. Und dann fahre ich wieder hin und dann ist es wieder gut. Dann geht es wieder so ein halbes Jahr lang.
Verstehe ich total. Wie ging es dann weiter hier? Ich habe dann halt mir Arbeit gesucht. Ne? Ich wollte dann noch gerne arbeiten, arbeite jetzt auch, habe so ein paar Stunden auf dem Büro. Und ich verdiene jetzt halt mein eigenes Geld. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil vorher war ich tatsächlich in einer totalen Abhängigkeit mit meinem Mann. Und jetzt fühle ich mich total frei. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich habe versucht, so alles einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ja, die Wohnung ist jetzt klein, aber es ist ja, muss ja nicht die Endstation sein. Es kann ja doch mal irgendwann sich nochmal was auftun, wo man vielleicht mal umziehen kann oder so. Aber für den Moment ist es erstmal gut.
Schön.
Denke ich, wir sind auf einem guten Weg. Es war ein harter Weg bis hierher, aber es wird.
Das ist total schön. Krass, was du in den letzten Jahren alles gemacht hast, oder? Also überleg mal, das reicht ja für zwei Leben, wenn du so willst.
Ja, das sagen meine Freunde auch immer. Die sagen immer, Judith, du kannst eigentlich ein Buch schreiben.
Ja, schreib doch mal ein Buch, Judith.
Ich kann das nicht so gut wie du, Franziska.
Schreiben wir zusammen ein Buch.
Es ist wirklich, ich kann wirklich ein Buch, ich selber sehe das ja gar nicht so. Du selber siehst das ja bei dir manchmal gar nicht so. Du hast so viele Stationen hinter dir, hast das und das, so vieles passiert und so.
Ja, du steckst mittendrin.
Du steckst so mittendrin, aber von außen die Menschen sagen, mein Gott, wie furchtbar oder was war das alles und wie hast du da, ich selber sehe das gar nicht so. Aber es ist schon verdammt viel passiert, ja. Und nicht nur schöne Sachen.
Es ist richtig viel passiert, ja. Aber ist das nicht schön, dass du jetzt nach all dem, was du erlebt hast, bei dir selbst bist und dein Leben selbstbestimmt gestalten kannst? Ist das nicht total großartig?
Ich krieg gerade Gänsehaut, ja. Ja, ich krieg gerade voll Gänsehaut. Ja, es ist ein total schönes Gefühl, dass ich selber, dass ich für mich einstehen kann und dass ich für mich...
Ja, siehst du, und wenn es das ist, was du durch die Krankheit gelernt hast, dann ist das doch eine ganz, ganz wertvolle Sache. Dann ist das doch die Erkenntnis, die jede Frau früher oder später unbedingt haben oder machen sollte, dass man selber für sein Leben verantwortlich ist und auch für sein eigenes Glück. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt krank werden, um zu erkennen, dass man vielleicht die Spur wechseln muss.
Genau.
Bei dir war das jetzt so, du hast es hardcore volle Breitseite abgekriegt. Aber ich glaube, das ist was, wo wir unbedingt hin müssen, dass man sich nicht irgendwie abhängig macht und dass man sich so annimmt, wie man ist und ja, einfach selbstbestimmt genau. lebt. Und das ist ja auch eine total wertvolle Sache, die du an deinen Kinder weitergibst. Das ist ja auch was, was deine Kinder daraus lernen.
Das stimmt, ja.
Das ist total schön.
Das stimmt.
Ach, liebe Judith, so schön, dass du das alles nochmal erzählt hast. Man kann ja deine Geschichte auch in meinem Buch nachlesen, aber so selbst erzählt finde ich es immer nochmal irgendwie ein Stückchen persönlicher. Und von daher danke für dieses Gespräch, für dieses Interview. Ich freue mich total, wenn wir in Kontakt bleiben und wir uns auch bald wiedersehen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Vielen Dank, liebe Franziska. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu reden.
Wie immer hoffe ich sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du aus Judiths Geschichte auch ganz viel für dich selbst mitnehmen kannst. Oft sind es gerade die Täler im Leben, die uns die Kraft geben, unsere Richtung zu ändern, die Prioritäten neu zu ordnen und mutig nach vorn zu sehen. Dass es möglich ist, gestärkt aus einer Krebserkrankung hervorzugehen, zeigen auch die Erfahrungsberichte von 24 weiteren Frauen, die ich in meinem Buch »Schön und stark Frauen mit Krebs« zusammengetragen habe. Auch Judiths Weg kannst du dort nachlesen. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes. Wenn du gern mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest oder du vielleicht auch deine ganz eigene Geschichte im Podcast erzählen willst, dann findest du alle Infos auf www.franziskagünterfotografie.de oder auf www.schönundstark.de. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Hinterlasse mir auch super gerne eine Bewertung auf Spotify oder überall dort, wo du diesen Podcast hören kannst. Ich freue mich auch riesig, wenn du deine Gedanken zur Folge auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir teilst und wir uns zu dem Thema austauschen können. Ich wünsche dir alles Gute, lebe selbstvoll, deine Franziska.